Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 53 und 54 der 39. Sure, der Sure Somar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul ya 'ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die sowohl Zuversicht schenkend als auch Mahnung sind für diejenigen, die sich selber Unrecht zufügten, indem sie sich gegen das Wort Gottes vergingen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O Prophet, sprich zu ihnen, ihr meine Diener, die ihr euch gegen euch selbst verginget, gebt die Hoffnung auf mein Erbarmen nicht auf. Gott vergibt alle Sünden, denn er ist der Allverzeihende und überaus Barmherzige. Kehrt zu ihm zurück und fügt euch ihm, und zwar bevor die Strafe über euch hereinkommt, denn dann werdet ihr keine Hilfe finden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 24. Mai 2022, gleich dem 3. Rodat 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Madeleine Albright – Ein Nachruf. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Befreiung von Khorramshahr. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi in Maskat. Unterzeichnung von 12 Abkommen. Iranische Amtsträger schwören harte Rache für die Ermordung eines IRGC-Mitglieds. Khatib Zadeh, Gleichgültigkeit der Welt hat zur Zügellosigkeit des zionistischen Regimes geführt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi in Maskat. Unterzeichnung von 12 Abkommen. Iran und Oman haben anlässlich des Besuchs des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi im Sultanat am Persischen Golf 12 Kooperationsdokumente und Absichtserklärungen zur Ausweitung der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen unterzeichnet. Die Dokumente wurden am Montag in Maskat von den Ministern beider Länder sowie weiteren hochrangigen Verantwortungsträgern aus Bereichen wie Energie, Politik, Verkehr, Diplomatie, Wirtschaft, Tourismus, Sport und Umwelt unterzeichnet. Die Unterzeichnungszeremonie fand in Anwesenheit von Präsident Raisi und Sultan Haitham bin Tahrir al-Said statt. Der iranische Präsident, der früh am Tag zu seinem wichtigen Besuch in Maskat eingetroffen war, wurde von omanischen Sultan im Al-Alam-Palast offiziell begrüßt. Zum Abschluss des Besuchs von Präsident Ebrahim Raisi im Oman gaben beide Länder eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie die Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit betonten. In der gemeinsamen Erklärung der Islamischen Republik Iran und des Sultanats Oman würdigte der Sultan von Oman die Strategie des Präsidenten der Islamischen Republik Iran und seiner Regierung, eine Politik der konstruktiven, aktiven und umfassenden Interaktion und Offenheit mit allen Ländern der Welt, insbesondere mit den Nachbarn, auf der Grundlage der nachhaltigen Politik Iran zu verfolgen. Präsident Raisi und der Sultan von Oman begrüßen auch die Unterzeichnung von Vereinbarungen und Absichtserklärungen zur Institutionalisierung der Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen, Sport, Landwirtschaft, Fischerei, Tierhaltung, Seeverkehr, Logistik, Häfen sowie Öl und Gas. Iranische Amtsträger schwören harte Rache für die Ermordung eines IRGC-Mitglieds. Der Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarden, IRGC, hat davor gewarnt, dass Iran harte Rache an denen nehmen wird, die am Sonntag in Teheran ein Mitglied der Truppe ermordet haben. Unsere Aktionen werden hart sein und wir werden den Feind definitiv dazu bringen, sein Vorgehen zu bereuen, warnte Generalmajor Hossein Salami am Montag bei einer Zeremonie in der südwestiranischen Stadt Khorramshahr. Oberst Hassan Seyed Khodai wurde von zwei Motorradfahrern ermordet, die 5-mal auf ihn schossen, bevor sie am Sonntag vom Tatort flohen. Jeder weiß, dass die iranische Nation und die islamischen Revolutionsgarden das Blut all ihrer Leben brechen werde, sagte General Salami. Die Rache für das Blut dieser geliebten Menschen wird hart sein und Rache für sein Blut wird genommen werden. Keine böse Tat des Feindes wird unbeantwortet bleiben und wir werden den Feind in seinen Bestrebungen einfrieren. Auch Ali Boredikani, der stellvertretende Außenminister Irans, verurteilte in einem Beitrag auf Twitter die Ermordung von Seyed Khodai und sagte, die Islamische Republik werde alle ihre internationalen Kapazitäten nutzen, um die Attentäter vor Gericht zu bringen. Heute Abend hatte ich die Ehre, den Ort zu besuchen, an dem der islamisch-iranische Kämpfer Seyed Khodai den Märtyrertod erlitt. Terrorismus ist ebenso verwerflich wie das Schweigen ihm gegenüber. Iran wird die internationalen Kapazitäten ausschöpfen, um seine Anstifter und Täter zu identifizieren, strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen, schrieb Boredikani. Khatib Zodeh, Gleichgültigkeit der Welt hat zur Zügellosigkeit des zionistischen Regimes geführt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, die Gleichgültigkeit der internationalen Gemeinschaft gegenüber den wiederholten Aggressionen des zionistischen Besatzerregimes in Syrien und gegenüber dessen eklatanten Verletzungen aller internationalen Gesetze und Vorschriften hat die Führer dieses Regimes noch unverschämter und hemmungsloser gemacht. Said Khatib Zodeh, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, fügte hinzu, die offene und verdeckte Unterstützung des israelischen Regimes durch die herrschenden Regierungen in den USA hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, die Frechheit des Besatzerregimes zu steigern und nicht nur die syrischen Golanhöhen weiter zu besetzen, sondern auch die Luft- und Raketenangriffe auf die syrische Infrastruktur zu erhöhen. Weiter sagte er, dass die Luftwaffe des zionistischen Regimes in den letzten Jahren und während der gesamten Syrien-Krise normalerweise die Rolle der Luftwaffe der terroristischen Gruppen in Syrien gespielt habe. Und wann immer die syrische Armee und die ihr verbündeten Streitkräfte diese Gruppen besiegten, die Kampfjets des zionistischen Regimes eingegriffen und aggressive Angriffe durchgeführt hatten. Khatib Zodeh betonte, die Islamische Republik Iran fordert die Verurteilung der aggressiven Maßnahmen des zionistischen Regimes sowie angemessene und entschlossene Reaktionen auf diese Aggressionen sowohl vor Ort als auch in internationalen Foren. Er kommentierte auch einige Medienberichte zu den Bestimmungen des Friedensabkommens zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Armenien und sagte, Iran unterstütze die Beilegung dieses Streits in Übereinstimmung mit den anerkannten internationalen Gesetzen, einschließlich der Achtung der territorialen Integrität, der Souveränität und der Rechte aller Bewohner der Region. Israelischer Gesetzgeber warnt vor Religionskrieg, nachdem Gericht Siedlern erlaubt hat, in Al-Aqsa-Moschee zu beten. Ein hochrangiger israelischer Gesetzgeber hat davor gewarnt, dass ein kürzlich ergangenes Gerichtsurteil, das Siedlern erlaubt, auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der besetzten Altstadt von Al-Quds zu beten, einen Religionskrieg auslösen könnte. Ram Ben Barak, Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung des israelischen Parlaments, äußerte sich am Montag, einen Tag nachdem das israelische Amtsgericht in Al-Quds eine einstweilige Verfügung gegen 3 Siedler aufgehoben hatte, die beim Besuch der heiligen Stätte gebetet hatten. Ich denke, dass in dieser sensiblen Zeit Vorsicht geboten ist, sagte er und fügte hinzu, wir sollten hier nicht mit unseren eigenen Händen einen Religionskrieg oder alle Arten von Provokationen verursachen, die den Nahen Osten entzünden könnten. Er äußerte sich auch besorgt über den sogenannten Flaggenmarsch von rechtsextremen israelischen Siedlern auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Osten von Al-Quds, dessen Route das muslimische Viertel der Altstadt umfasst. Es lohnt sich nicht immer, diesen Preis für eine Demonstration zu bezahlen, bei der es nur um Spektakel und wenig anderes geht, sagte er. Der Marsch markiert Israels Besetzung des Westjordanlandes und des östlichen Al-Quds im Jahr 1967. Khaled al-Batsch, Mitglied des Politbüros des Islamischen Dschihad, sagte, die Fortsetzung des Flaggenmarsches sei eine Kriegsbotschaft gegen die Palästinenser. Emir von Katar, Shirin Abu Akleh wurde würdige Beisetzung vorenthalten. Der Emir von Katar sagte, Shirin Abu Akleh sei in Palästina getötet worden und ihr sei ein würdevolles Begräbnis verwehrt worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Mehr News hat der Emir von Katar in einer Rede beim Wirtschaftsforum in Davos auf die Ermordung der palästinensischen Journalisten reagiert und betont, Shirin Abu Akleh wurde in Palästina getötet und ihr Leichnam durfte nicht in Würde beigesetzt werden. Scheich Tamim bin Hamad al-Sani fügte hinzu, Shirin Abu Akleh wurde genauso getötet wie die 18 Journalisten, die seit 2000 in Palästina getötet wurden. Zu Palästina sagte der Emir von Katar: Seit der Gründung der Vereinten Nationen ist Palästina wie eine offene Wunde. Das Außenministerium der palästinensischen Autonomiebehörde gab am Montag bekannt, dass es beabsichtigt, den Fall des Märtyrertodes der palästinensischen Al Jazeera-Journalisten Shirin Abu Akleh vor den Internationalen Strafgerichtshof ICC in Den Haag zu bringen. Die Zeitung Haaretz berichtete kürzlich, dass die israelische Armee nach der Ermordung von Abu Akleh eine Untersuchung durchgeführt habe und danach einräumte, dass die Journalisten durch die Militärs dieses Regimes erschossen worden sei. Trotz alledem hat das israelische Regime 2 Wochen, nachdem israelische Militärs die erfahrene Reporterin im besetzten Westjordanland erschossen hatte, behauptet, es gebe keinen Verdacht auf ein Verbrechen bei der Ermordung der palästinensischen Journalisten. Ukraine-Krieg und Reduzierung europäischer Militärreserven. Der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell hat erklärt, dass der EU die Waffenvorräte aufgrund der Waffenlieferungen an die Ukraine ausgehen. Joseph Borrell forderte höhere Militärbudgets, um die Verteidigungsfähigkeiten der Europäischen Union zu stärken, und fügte hinzu, dass die Union eine starke und fortschrittliche Armee aufbauen müsse, die in der Lage sei, gemeinsame Operationen durchzuführen. Die Europäische Union hat bisher weitere 500 Millionen Euro an Finanzmitteln für das ukrainische Militär bereitgestellt. Sie hat dem Land insgesamt 2 Milliarden Euro an Militärhilfe zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag wird aus dem Europäischen Friedensfonds bereitgestellt und ermöglicht der Ukraine den Kauf von Waffen und Ausrüstung, die für den Kampf gegen Russland benötigt werden. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am heutigen Dienstag während einer Videoansprache beim Weltwirtschaftsforum in Davos dazu aufgerufen, mehr Waffen in die Ukraine zu schicken. Die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine hat zu internen Spannungen in den EU-Ländern geführt und hat auch die Menschen in Deutschland gespalten. Eine neue Umfrage zeigt, dass 45% der Deutschen dafür sind, schwere Waffen in die Ukraine zu schicken, während der Rest der Deutschen einen solchen Schritt nicht unterstützt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13 Grad, Mashhad 21 Grad, Isfahan 23 Grad, Shiraz 25 Grad und Bandar Abbas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Rustamian mit dem Titel Hijran, das heißt Abschied.
فلک از روی گر امشب میرسیدی بر سر من دمی گر می نشستی در بر من به جای غربت و پاییز و حسرت بهاران می دمید از با بهتر که در هنگامه عشق مدد جویم دمی از خامه عشق می افزایم زجر تا حدیثی به اوراق مصیبت نامه عشق به اوراق مصیبت نامیش اگر دردم یکی بودی چه بود وگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم حبیبی یا طبیبی، از این دو گر یکی بودی چه بودی؟ از این دو گر یکی بودی چه بودی؟
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Madeleine Albright, ein Nachruf. Bleiben Sie dran!
Ten Minutes. Am 23. März starb die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright im Alter von 84 Jahren. Westliche Medien reagierten auf ihren Tod mit Nachrufen, in denen sie als Wegbereiterin, Verfechterin der Demokratie und Kraft für Freiheit gepriesen wurde.
I want to express my great sorrow at learning that
Linda Thomas Greenfield, US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Ich möchte meine große Trauer darüber zum Ausdruck bringen, dass die ehemalige Außenministerin und ehemalige US-Botschafterin bei der UNO, Madeleine Albright, verstorben ist. Außenministerin Albright war eine Mentorin, sie war meine Chefin, beides als Außenministerin. Ich habe mit ihr in Georgetown gearbeitet. Sie war eine Kollegin und sie war eine Freundin über mehrere Jahrzehnte. Sie war eine Wegbereiterin und eine Koryphäe und sie war die erste Frau, die als Außenministerin diente. Sie hat in der Welt und bei den Vereinten Nationen einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Unser Land und unsere Vereinten Nationen sind wegen ihrer Dienste stärker. Hillary Clinton lobte sie auf diese Weise. Sehr viele Menschen auf der ganzen Welt sind am Leben und führen dank ihres Dienstes ein besseres Leben. Als Amerikas beste Diplomatin spielte Albright in den 90er Jahren eine entscheidende Rolle in der Außenpolitik des Landes, zuerst als UN-Botschafterin und dann als Außenministerin unter Präsident Bill Clinton. In ihrer Rolle als UN-Botschafterin im Jahr 1996 äußerte Albright die anrüchigsten Worte ihrer Karriere, als sie nach den Auswirkungen der UN-Sanktionen auf die irakische Gesellschaft gefragt wurde. Stahl. Wir haben gehört, dass 500.000 irakischer Kinder gestorben sind. Ich meine, das sind mehr Kinder, als in Hiroshima gestorben sind. Ist es den Preis wert gewesen? Albright. Ich denke, das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Aber der Preis, wir denken, der Preis ist es wert. Nach der irakischen Invasion in Kuwait im Jahr 1990 verhängten die Vereinten Nationen Sanktionen gegen das Land. Die Resolution 687 des UN-Sicherheitsrates forderte dann den Irak auf, die Zerstörung aller Aspekte seiner biologischen, chemischen und nuklearen Waffenprogramme zu akzeptieren und zu verkünden. Nun ist unbestritten, dass der Irak seinen Abrüstungsverpflichtungen nachgekommen ist, Washington aber einen Regimewechsel in Bagdad anstrebte. Kurz nachdem sie 1997 Außenministerin wurde, sagte Albright: Wir stimmen nicht mit den Nationen überein, die argumentieren, dass die Sanktionen aufgehoben werden sollten, wenn der Irak seinen Verpflichtungen in Bezug auf Massenvernichtungswaffen nachkommt. Die Sanktionen trieben die ohnehin verarmten Massen in tiefere Armut, während Saddam Hussein und sein engster Kreis ihren verschwenderischen Lebensstil beibehielten.
A reasonable life. They could spend, they could change their car every 3 years or two.
Irakischer Mann. Früher lebten sie ein vernünftiges Leben. Sie konnten Geld ausgeben. Sie konnten ihr Auto alle 3 oder 2 Jahre wechseln. Sie konnten außerhalb des Irak Urlaub machen. Jetzt bekommen sie $3 im Monat oder $2 im Monat, US-Dollar. Was können sie kaufen? 1 Kilogramm Fleisch kostet $1. Bis 2003 starben schätzungsweise fast 1,5 Millionen Iraker, hauptsächlich Kinder, als direkte Folge der Sanktionen.
She's died with my hand in here.
Irakische Mutter. Sie starb hier in meinen Händen, weil ich ihr nicht helfen konnte, weil ich kein Geld hatte. Wie konnte ich ihr helfen? Und sie starb. Und dann Oma, was kann ich tun? Laut UNICEF überstieg die Sterblichkeitsrate von Kindern unter 5 Jahren 4.000 pro Monat aufgrund des durch die Sanktionen verursachten Mangels an Nahrungsmitteln und grundlegenden Medikamenten. Das sind bis zu 200 Babys und Kleinkinder, die täglich an vermeidbaren Todesfällen sterben. Irakischer Arzt. Früher hatten wir während der Embargo-Zeit 2 bis 3 Todesfälle pro Woche oder alle 10 Tage im Krankenhaus. Diese Zahl liegt jetzt bei 2 bis 3 Todesfällen pro Tag im Krankenhaus. Das ist eine riesige Zahl. Und hin und wieder sieht oder hört man Familien weinen, die ihre Kinder verloren haben. Das Sauerstoffzentrum im Krankenhaus wird manchmal unterbrochen und ist nicht vorhanden, weil es von einer bestimmten Fabrik gebracht werden muss. Und manchmal ist die Fabrik außer Betrieb. Und sie versorgen uns nicht mit Sauerstoff. Das wird eine Katastrophe. Also, ich erinnere mich an eine Nacht, als der Sauerstoff abgestellt wurde und 8 Einheiten in derselben Nacht wegen des Sauerstoffmangels in dieser Station starben. Das war damals eine sehr schreckliche Nacht. Es geschah, glaube ich, vor einem Monat im letzten März. Aus US-Sicht war der Zweck der Sanktionen nicht, den Irak zur Abrüstung zu bewegen, sondern das irakische Militär zu ermutigen, Saddam zu stürzen. Dies wurde vom Kolumnisten der New York Times, Thomas Friedman, als das Beste aus allen Welten, die Beste aller Welten, eine irakische Junta mit eiserner Faust ohne Saddam Hussein beschrieben. Albrights Unterstützung für Gewalt und Regimewechsel in der US-Politik trug dazu bei, Voraussetzungen für einen Krieg zu schaffen, der einige Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung stattfand. 1998 erklärte Albright Amerikas Recht, den Irak zu bombardieren, indem sie verkündete: Wenn wir Gewalt anwenden müssen, dann deshalb, weil wir Amerika sind. Wir sind die unentbehrliche, unersetzbare Nation. Wir stehen aufrecht und sehen weiter in die Zukunft als andere Länder. Albrights Aktionen im Irak waren nur ein Teil ihrer hässlichen Erfolgsbilanz. Im August 1996 bombardierte das israelische Regime eine UN-Friedenstruppe in Qanaa, einem Dorf im Libanon, und tötete 106 Zivilisten. Eine UN-Untersuchung erbarg bald, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Beschuss des Geländes der Vereinten Nationen das Ergebnis technischer und beziehungsweise oder Verfahrensfehler war. Infolgedessen hackten Albright und andere einen Plan aus, der als Operation Orient Express bezeichnet wurde, um den damaligen UN-Generalsekretär Boutros Ghali nach Ablauf seiner ersten Amtszeit zu verdrängen. Albrights weitere charakteristische Politik als US-Außenministerin entstand 1999 im Kosovo, einer abtrünnigen Provinz Serbiens, die sich abspalten wollte. Unter Albright wurde die NATO zu einem US-geführten Weltpolizisten, als sie den Kosovo als ersten Austragungsort auswählte, an dem sie ihre Muskeln spielen ließ. Ihre Entscheidungen im Kosovo zerrissen nicht nur das Völkerrecht, sondern wurden auch zu einem Vorbild für nachfolgende Angriffskriege wie Bushs Invasion im Irak. Wochenlang bombardierte die NATO ohne Genehmigung der UN Teile Serbiens, darunter auch die Hauptstadt Belgrad. Die Bomben trafen Krankenhäuser, Schulen, kulturelle Einrichtungen und zerstörten Brücken. Auch hunderte Zivilisten wurden getötet. Die NATO-Bombardierung Serbiens 1999, auch bekannt als Albright-Krieg, wird im Westen als ein Schritt gefeiert, der der NATO neues Leben einhauchte, nachdem das westliche Militärbündnis nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 seine Begründung des Kalten Krieges verloren hatte. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt gründete Albright die Albright-Stonebridge Group, ein globales strategisches Unternehmen für Beratung und Handelsdiplomatie, und ihre Partnerfirma Albright Capital. Im Jahr 2012 war eines von Albrights Unternehmen im Rennen um den Kauf der staatlichen Telekommunikationsfirma des Kosovo zu kaufen, einem Land, das seine Existenz zu einem großen Teil ihr zu verdanken hat. Madeleine Albright, ehemalige US-Außenministerin. Die Leute fragen mich, was mich am meisten stolz macht, was ich je getan habe. Und es ist der Kosovo, weil wir dafür sorgen konnten, dass die Menschen im Kosovo in Frieden leben. Und ich möchte Präsident Clinton besonders danken, da er derjenige war, der die Entscheidung traf, dass wir tatsächlich alles, was wir können, für sie alle tun würden. Albright war auch Markenbotschafterin für Herbalife Nutrition, ein Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel. Laut der New York Post erhielt sie für diese Bemühungen über 6 Jahre 10 Millionen Dollar. In einem Vergleich mit der Federal Trade Commission aus dem Jahr 2016 erklärte sich Herbalife bereit, 200 Millionen US-Dollar als Reaktion auf Anschuldigungen zu zahlen, dass es Verbraucher getäuscht habe, um an einem Pyramidensystem teilzunehmen. Als erste Frau im Amt der Außenministerin hinterließ Albright ein schreckliches Erbe. Sie war maßgeblich daran beteiligt, eine neue Ära internationaler Gesetzlosigkeit einzuläuten, die den USA Recht gab und gleichzeitig wahllose Bombenanschläge und Sanktionen rationalisierte.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Assar mit dem Titel Shabane, auf Deutsch nächtlich.
شده چون سایه‌ای در من در میان ابر وهم و دود استحام لشگر انبوه تنهایی در هجوم بی‌پناهی خنده ها و گریه های بهانه عشق های کودکانه پشت سر بن‌بست دلتنگی رو به رو دیوارها سنگی در گریز از کوچه های بسته باری پیش پایم جاده های مبهم و تاری در پی یک پاسخ کوتاه می روم هر سو هر راه هر بیراه بی سر و سامان و درمانده سخن در پشت سر مانده
سرم آوارگی آوار روبروی پنجر دیوار تا کجا بایست تا باور وحشت آوار این سقف خیالی را باز آیا باز حرف عشق می توان پر کرد خانه های سرد و خالی را گم شده چون سایه‌ای در مه در میان ابر وهم و دود ازدحام لشکر انبوه تنهایی در هجوم بی‌پناهی خنده ها و گریه های بی بهانه عشق های کودکانه پشت سر بن‌بست دلتنگی پیش رو دیوارها سنگی در گریز از کوچه های بسته باری پیش پایم جاده های مبهم و تاری در پی یک پاسخ کوتاه می روم هر سو هر راه هر ویران
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Befreiung von Khorramshahr. Weiterhin guten Empfang. 9. Khordad 1361, also 24. Mai 1982, wurde die Grenzstadt Khorramshahr aus der Hand der aggressiven Armee des ehemaligen irakischen Diktators Saddam befreit. Im Kalender der Islamischen Republik Iran steht dieser Tag heute als der Tag des Widerstandes, des Selbstverzichts und des Sieges bezeichnet. Aus der gesamten Zeit der achtjährigen heiligen Verteidigung gegenüber den Angriffen der Saddam-Armee sind bedeutende Ereignisse und Tage in Erinnerung geblieben. Und zu ihnen zählt der 3. Khordad, der Tag, an dem die iranische Grenz- und Hafenstadt Khorramshahr von ihren Besatzern befreit wurde. Khorramshahr liegt in der Provinz Khuzestan im Südwesten Irans und im Nordwesten des Persischen Golfes, wo der Korun und der Arvand aufeinandertreffen. Diese Hafenstadt wurde nach 35-tägigem Widerstand am 4. Orban 1359, also Ende Oktober 1980, von dem irakischen Baas-Regime besetzt. Doch die iranischen Kräfte befreiten die Stadt nach 578 Tagen wieder. Ihre Rückeroberung war das wichtigste Ziel der Baitul Muqaddas-Operation und wurde vom Sepah, dem Heer der Revolutionswächter und der Armee der Islamischen Republik Iran gemeinsam durchgeführt. Die Befreiung von Khorramshahr war quasi das Ziel der vierten Phase der soeben genannten Militäroperation. Diese vierte Phase wurde um 22.30 Uhr am Samstag, dem 1. Khordad 1361, also 22. Mai, mit der Devise Ya Muhammad ibn Abdullah, O Muhammad, Sohn des Abdullah, eröffnet. Der Kampf um Khorramshahr führte zur Beendigung der 19-monatigen Besatzung eines sehr wichtigen Gebietes von Khuzestan und der Befreiung von Khorramshahr. Es war ein schwerer Schlag für die irakischen Kräfte und schwächte ihre Kampfmoral. Die Eroberung von Khorramshahr stellt militärisch gesehen einen Wendepunkt im Krieg zwischen Irak und Iran dar. Khorramshahr war die wichtigste Stadt, welche die Armee des Diktators Saddam zu Beginn ihrer Angriffe auf iranisches Territorium besetzt hatte. Und daher bedeutete es viel für das Saddam-Regime, diese Stadt weiter in seine Kontrolle zu behalten. Saddam hatte sogar stolz gesagt, wenn Khorramshahr zurückerobert werden würde, wäre er bereit, den Iranern den Schlüssel zu der wichtigen südirakischen Stadt Basra zu überreichen. Doch kam es anders, als er es sich gedacht hatte. Die kühnen iranischen Kämpfer haben, gestärkt mit dem Glauben an Gott, vor den verwunderten Augen von internationalen Militärexperten die Stellungen der irakischen Armee zerstört und Khorramshahr zurückerobert. Während dieses Kampfes wurde ungefähr 16.000 irakische Kräfte getötet oder verwundet. 19.000 irakische Heeresmitglieder wurden von den iranischen Kräften gefangen genommen. Nach der Befreiung von Khorramshahr haben die iranischen Kämpfer als erstes in der Freitagsmoschee dieser Stadt das Gemeinschaftsgebet verrichtet. Die Nachricht von der Befreiung der Stadt verbreitete sich wie ein Lauffeuer und die ganze iranische Nation feierte diesen Sieg. Revolutionsführer Imam Khomeini, Gott habe ihn selig, gab eine Botschaft an die Bevölkerung heraus. Im ersten Abschnitt hieß es: Ich bedanke mich für das Telegramm über die Eroberung Khorramshahrs, welches mir geschickt wurde, und ich bedanke mich unendlich bei dem Allmächtigen, dass er dem islamischen Land und seinen gläubigen und opferbereiten Kämpfern Huld erwies und ihnen seine Unterstützung zukommen ließ und uns seinen großen Beistand geschickt hat. Der Jahrestag der Befreiung Khorramshahrs ist als Tag des Heldenepos aller kühnen jungen Menschen zu verstehen, die mit ihrer Opferbereitschaft und unter Einsatz ihrer Lebens unter allen harten Bedingungen ihre Heimat verteidigt haben. Die Baitul Muqaddas-Operation und ihr Resultat konnten in jenem Zeitabschnitt der Welt eine historische Lehre erteilen, damit niemand erneut auf den Gedanken kommt, dieses Land anzugreifen. Ayatollah Khamenei, das heutige Oberhaupt der Islamischen Revolution, hat anlässlich des Jahrestages der Befreiung von Khorramshahr gesagt: Als unsere bewaffneten Kräfte während der Baitul Muqaddas-Operation überlegt und optimistisch mit einem festen Willen, der auf Glauben und das Vertrauen in Gott und dem vollen Einsatz aller Möglichkeiten und gestützt auf die eigenen Kräfte ihre Aktion begannen, wollte keiner auf der Welt glauben, dass sie Khorramshahr befreien können. Aber sie haben es geschafft. Als wir bekannt gaben, dass wir Khorramshahr zurückerobert haben, waren die Nachrichtenagenturen auf der Welt 1 bis 2 Tage lang nicht bereit, diese Nachricht zu publizieren. Sie zweifelten an ihr. Aber es war eine Tatsache und schließlich waren alle gezwungen, diesen Sieg einzugestehen. Die Stadt Khorramshahr wurde befreit und dieser Sieg der iranischen Kämpfer und Nation verewigte sich als heroisches Ereignis in der Geschichte des Landes, damit allen, denen Unrecht geschieht, veranschaulicht wird, dass Gott den Unterdrückten hilft und sie eines Tages aus den Klauen der Besatzer befreit. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.